HR Info Netzwelt
mit Roman Warschauer. Ein altes iPhone, ein Smartphone mit dem Google-Betriebssystem Android, bei dem die Kamera kaputt ist, und ein Siemens-Handy aus dem Jahr 1998. Das war mein erstes Handy. Das ist meine Ausbeute nach ein paar Minuten Suche in der Technik-Kramkiste im Keller. Drei alte Telefone, damit liege ich etwas über dem Schnitt. Denn in deutschen Schubladen oder Kellerregalen sollen über 200 Millionen alte Handys und Smartphones lagern, also etwa 2,5 pro Einwohner. 200 Millionen Handys, das sind aber auch 200 Millionen Geräte, in denen sich unter anderem Edelmetalle befinden. Warum horten die Menschen also die Handys? Wie werden sie am besten entsorgt? Und wie kann man dem alten Smartphone noch ein zweites Leben schenken? Darum geht es heute bei HR Info Netzwelt. 200 Millionen Handys, über 200 Millionen Handys liegen bei den Deutschen in den Schubladen. Das hat der Bitkom herausgefunden, sozusagen der Branchenverband der IT-Branche in Deutschland. Und Hauptgeschäftsführer ist Bernhard Rohleder. Herr Rohleder, Sie haben ja wahrscheinlich nicht bei allen Deutschen tatsächlich in die Schubladen und in die Kellerregale geschaut, wie viele Handys da noch lagern. Wie kommen Sie auf diese Zahl?
Wir machen als Bitkom bzw. beauftragen als Bitkom viel empirische Forschung. Das heißt, es ist ein Felddienstleister unterwegs, der repräsentativ in der Bevölkerung befragt. Wir befragen immer mehr als 1000 Menschen in Deutschland. Und aus den Antworten lässt sich dann über eine Hochrechnung die Gesamtzahl der Smartphones, der Handys, die nicht genutzt in deutschen Haushalten rumliegen, diese Zahl errechnen. Es gibt da immer einen Ungenauigkeitskorridor, der liegt bei 2-3%. Also wir sind da schon sehr nah dann an den tatsächlichen Zahlen dran.
Da muss ich kurz zwischen noch reinfragen, wie sieht's denn bei Ihnen eigentlich in der Schublade aus, im Keller aus? Haben Sie auch noch Handyleichen bei sich herumliegen?
Ich habe keine Handyleichen bei mir rumliegen, sondern es gibt bei uns in der Familie immer ein Handy für alle, für den Fall, dass ein Handy, das sozusagen das Erstgerät ist, das im Betrieb ist, dass dieses Gerät mal ausfällt. Aber wir hatten auch einen solchen Ausfall noch nie. Und ansonsten sind alle Geräte, die bei uns nicht mehr genutzt werden, noch einsatzfunktionsfähig und werden entsprechend weitergegeben oder weiterverkauft.
Gut. Also 200 Millionen Handys, Sie erheben diese Zahl jetzt nicht regelmäßig, aber Sie haben schon häufiger mal nachgeschaut, wie sieht es denn aus bei den Handyleichen bei den Deutschen, wie hat sich das denn entwickelt?
Die Zahlen explodieren regelrecht, also es gibt sehr viele Menschen, das gilt für 16% der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, die jedes Altgerät aufheben, weil sie auch mit diesen Geräten viel verbinden, viel persönliche Geschichte, viel Emotion, und die ihre alten Geräte sammeln und eben nicht weitergeben. Und man muss jetzt wissen, dass etwa jeder Zweite auch immer das neueste Gerät haben will und also jährlich oder spätestens nach 2 Jahren sein Gerät tauscht. Und da kommt dann doch über 10, 20 oder irgendwann auch mal 50 Jahre einiges zusammen.
Kann man da irgendwie ein bisschen in die Vergangenheit schauen? Wie sah es vor 5 Jahren aus? Wie sah es vor 10 Jahren aus? Wie viele ungenutzte Handys lagen da bei den Deutschen rum?
Wir machen diese Befragung seit 2015. Und im Jahr 2015 hatten wir ziemlich genau 100 Millionen Althandys in deutschen Haushalten, die nicht genutzt werden, errechnet. Und das Ganze steigt kontinuierlich von Jahr zu Jahr an, um einen schönen Betrag von etwa 20 Millionen zusätzlichen Geräten. Und wir sind jetzt 2021 eben bei 206 Millionen. Und dabei wird es sicherlich nicht bleiben. Die Zahl, die wird aller Voraussicht nach steigen. Und man kann jetzt an zwei Händen abzählen, wann wir auch mal bei 500 Millionen von Geräten in deutschen Haushalten, die nicht genutzt werden, sein werden. Und da appellieren wir doch tatsächlich an alle, dafür zu sorgen, dass die Wertstoffe, die in diesen Handys enthalten sind, wieder in den Kreislauf zurückzuführen und diese Geräte dann eben nicht nur rumliegen zu lassen, sondern auch zurückzugeben und einer Verwertung zuzuführen.
Sie hatten schon so ein, zwei Gründe genannt, warum denn die Deutschen sich von ihren Handys offenbar nicht trennen können, von ihren alten Handys. Was haben Sie da für Erkenntnisse? Also ein Teil ist tatsächlich Nostalgie. Auch ich habe zum Beispiel noch mein allererstes Handy hier im Keller liegen. Weiß gar nicht, ob es noch funktioniert. Habe aber auch neulich mal 5 oder 6 Handys weggegeben. Also warum bewahren die Leute diese Handys auf? Das ist ja nicht nur Nostalgie.
Manche Menschen hängen an den Altgeräten, heben sie deshalb auf. Aber andere wissen gar nicht, wo sie diese Geräte zurückgeben können. Sie wissen natürlich, dass man die Geräte nicht einfach mit dem Hausmüll entsorgen kann, darf. 15% haben uns gesagt, sie wissen nicht, wie sie mit diesen Handys umgehen sollen. Und dann gibt es viele, die sich darum sorgen, dass, wenn sie die Geräte zurückgeben, irgendjemand Zugriff nimmt auf die Daten, die auf den Geräten ja gespeichert sind, auf denen viele Fotos hinterlegt werden, wo intime Momente zum Teil auch festgehalten sind. Und aus dieser Sorge heraus, dass es zum Datendiebstahl kommt, der ihnen dann letztlich schadet, aus dieser Sorge heraus gibt fast jeder Zweite, es gilt für 45%, die alten, noch funktionsfähigen Geräte nicht zurück, sondern behält sie sicherheitshalber zu Hause.
Ist denn das eher ein Phänomen oder ist das auch ein Problem aus Ihrer Sicht?
Dass so viele Handys gesammelt werden, ist zunächst mal kein Problem, weil diese Handys emittieren keine Schadstoffe. Sie verschmutzen weder die Atmosphäre noch das Grundwasser. Es ist eher eine verpasste Chance, die vielen wertvollen Inhaltsstoffe, die es in diesen Geräten gibt, diese Inhaltsstoffe wieder den Wertstoffkreisläufen zugänglich zu machen. Und dort, wo die Geräte noch funktionsfähig und auch aktuell sind, natürlich auch die verpasste Chance, indem man diese Geräte einer weiter Nutzung zuführt, also nicht der Verwertung, sondern indem man sie zum Beispiel verkauft, dafür zu sorgen, dass funktionsfähige Geräte auch im Einsatz bleiben und insofern weniger Neugeräte gekauft werden, die zwangsläufig erworben werden, weil im Markt die sehr guten oft noch Altgeräte fehlen.
Zu dem Thema, wie entsorge ich so ein Gerät richtig, will ich später auch nochmal mit einem Experten, mit einem Fachmann aus der Branche sprechen. Aber Sie haben ein anderes Thema angesprochen, den Datenschutz, die Frage, was passiert eigentlich mit meinen Daten? Wie können Sie denn da den Leuten vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen? Ist es so kompliziert oder ja, was sind die Tipps? Wie geht man da am besten mit um? Ich könnte mir vorstellen, hängt auch ein bisschen von der Art des Geräts ab. Also wenn es wirklich das Uralt-Handy ist, das 20, 30 Jahre alt ist, mit dem man wirklich nur telefonieren konnte, ist es sicherlich nochmal eine andere Sache als ein relativ aktuelles Smartphone.
Ja, also je aktueller das Gerät, umso mehr sensible Daten befinden sich in aller Regel auf diesem Gerät. Wir empfehlen jedem, das Gerät zurückzusetzen auf den Werkszustand. Das genügt aber auch nicht in allen Fällen, sondern es kann durchaus auch sinnvoll sein, spezielle Apps oder Programme zu nutzen, um die Speichermedien auf dem Gerät mehrfach zu überschreiben. Und wir empfehlen auch, die SIM-Karte, auf der häufig auch persönliche Daten gespeichert sind, diese SIM-Karte selbstverständlich zu entfernen und nicht mit dem Gerät weiterzugeben. Und dort, wo es eine zusätzliche Speicherkarte gibt, die man in das Gerät einstecken kann, auch diese Speicherkarte nicht zu vergessen und bei sich zu behalten. Und damit hat man weitestgehend die verbliebenen Sorgen, die die Menschen zum Teil zu Recht haben, diese Sorgen ausgeräumt. Wer ganz sicher gehen will, der zertrümmert das Gerät. Es gibt auch einzelne Vertreter dieser These, dass man die Geräte am besten zerstört. Aber wenn man sie zerstört, sind sie natürlich nicht mehr nutzbar. Und da genügt aus unserer Sicht das Überschreiben mit unsinnigen Daten. Dafür gibt es spezielle Programme. Und wenn man das mehrfach tut, dann kann auch niemand mehr auf den Speichermedien im Gerät etwas rekonstruieren, was einem irgendwo zum Schaden gereichen könnte.
Also fassen wir zusammen, es gibt im Prinzip verschiedene Methoden. Ich kann zum einen natürlich das Handy verkaufen, ich kann es aber auch weitergeben, möglicherweise spenden an einen wohltätigen Zweck und natürlich kann ich das Gerät auch entsorgen und da gilt eigentlich die alte Regel und da haben Sie, glaube ich, auch festgestellt, das macht auch kaum jemand, nicht in den Müll geben, sondern wirklich dann professionell an einen Wertstoffhof zum Beispiel bringen.
Man kann die Geräte zum Wertstoffhof bringen, man kann sie an den Hersteller, die meisten Hersteller bieten das an, zurückschicken. Man kann sie beim Händler abgeben oder dort einer geordneten Entsorgung zuführen. Es bieten viele Unternehmen, Telekommunikationsdienstleister, bei denen der Vertrag läuft, entsprechende Services an. Manche verbinden das damit, dass wenn ein Gerät zurückkommt, das zurücknehmende Unternehmen dann eine Spende veranlasst an eine gemeinnützige, wohltätige Organisation. Also es gibt hier ganz vielfältige Möglichkeiten, um es den Menschen erstens so leicht wie möglich zu machen und sie da aber zu motivieren, indem zum Beispiel aus einer solchen Rückgabe mehr wird, als man hat ein Handy nicht mehr, das man vorher mochte, sondern man bewirkt auch noch etwas positiv für das Gemeinwohl.
Wenn wir davon ausgehen, irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft laufen wir auf eine 500 Milliarden nicht genutzte Handys in Deutschland zu, ist vielleicht auch die Frage, ob wir nicht einfach zu viel Handys, neue Handys kaufen, ob wir die nicht einfach alle sehr viel länger verwenden sollten. Wäre das nicht vielleicht sogar noch der sinnvollere Ansatz, als dann sich darüber Gedanken machen zu müssen, wie entsorge ich so ein Gerät?
Sicherlich kommt irgendwann ein Punkt, wo die Innovationsgeschwindigkeit, die wir bei Mobilfunkgeräten seit mittlerweile 20, 30 Jahren erleben, wo diese Innovationsgeschwindigkeit sich verlangsamt. Und das wird dann natürlich auch dazu führen, dass die Zyklen, in denen ältere Geräte durch neue, aktuelle Geräte ersetzt werden, dass sich diese Zyklen verlangsamen. Aber solange die Innovationsgeschwindigkeit so schnell ist und wo zum Beispiel dadurch, dass gute Geräte mittlerweile eine extrem hochwertige Fotografiefunktion enthalten, was dann dazu führt, dass der Markt für Digicams in Deutschland faktisch nicht mehr existiert. Also an der Stelle sehr viel Elektroschrott vermieden wird, dass es faktisch keinen Markt mehr gibt für MP3-Player. Es gab Jahre, in denen wurden in Deutschland 7 Millionen MP3-Player verkauft. Dieser Markt ist faktisch ersetzt worden durch das Smartphone. Wir werden das Handy künftig einsetzen, um unsere Haustür zu öffnen. Wir werden es einsetzen, um Dokumente, die wichtig sind für uns, immer bei uns zu haben. Also es entstehen an anderer Stelle positive Umwelteffekte dadurch, dass wir Handys kaufen, die neue Funktionen mitbringen, die alten Geräte eben nicht hatten und die dann dazu führen, dass an anderer Stelle weniger konsumiert wird. Das ist gut für die Handyhersteller, das ist weniger gut für diejenigen, die vormals Digicams verkauft und produziert hatten und davon gelebt haben. Und die Umweltbilanz gibt es in der Form nicht. Ich würde aber nicht sagen, dass sie zwingend negativ sein muss, dadurch, dass wir derzeit noch diese unglaubliche Innovationsgeschwindigkeit im Handyumfeld haben.
Mehr als 200 Millionen alte Handys und Smartphones liegen bei den Deutschen in den Schubladen und in den Kellerregalen. Das hat der IT-Branchenverband Bitkom herausgefunden. Und ich habe gesprochen mit dem Hauptgeschäftsführer des Bitkom, mit Bernhard Rohleder. Vielen Dank.
HR Info. Netzwelt.
Also, wir haben gehört, 200 Millionen, über 200 Millionen alte Handys, alte Smartphones liegen bei den Deutschen in den Schubladen, in den Regalen, im Keller. Das hat sich in den letzten 5 Jahren, hat sich diese Zahl verdoppelt. Es gibt also immer mehr alte Handys. Dennoch landen sie auch in der Verwertung. Und wenn so ein altes Handy, ein altes Smartphone dann doch ganz regulär und korrekt beim Wertstoffhof abgegeben wird, dann landet es unter anderem bei ZME Electronic Recycling in Heuchelheim bei Gießen. Bernhard Jehle ist da der Geschäftsführer. Herr Jehle, wie muss ich mir das denn vorstellen? Diese Geräte, ein Toaster, ein alter Staubsauger und dazwischen vielleicht noch ein altes Smartphone, das landet dann bei Ihnen. Was passiert mit diesem Smartphone? Nehmen Sie uns mal mit in Ihre Werkshalle sozusagen.
Also man muss erstmal grundsätzlich unterscheiden zwischen Handy und Smartphone. Also es gibt die alte Technologie, eben nicht diese Wischgeräte, Smartphones genannt, die häufig eben einen fest verbauten Akku haben, der eben am Ende des Lebens nicht entnehmbar ist, und eben die Geräte älteren Datums oder auch modernere, wo eben die Akkus direkt entnehmbar sind. Diese Akkus sind erstmal grundsätzlich für uns als Recyclinganlagen eine Herausforderung, weil diese Akkus im normalen Leben sehr, sehr gut sind für den Benutzer. Aber eben wenn Akkus mechanisch, chemisch, thermisch oder wie auch immer penetriert werden, beansprucht werden, können die durchaus eben zu auch Brandereignissen in den Recyclinganlagen führen. Somit ist die vordringliche Aufgabe von uns, tatsächlich eben sicherzustellen, dass die Geräte, die bei uns ankommen, eben auch die Handys, dass die eben genau von den Akkus befreit werden. Wir nennen das die Schadstoffentfrachtung. Ansonsten ist unsere Tätigkeit damit auch weitestgehend schon erledigt, weil wir haben in der Elektro-Recycling-Branche eine sehr, sehr hohe Arbeitsteilung. Das heißt, es gibt Spezialbetriebe, die wiederum Handys zum Beispiel sehr, sehr gezielt bearbeiten, um eben die verschiedenen Komponenten, die noch enthalten sind, da eben auch zum Beispiel Edelmetalle oder seltene Metalle oder seltene Elemente, dass die wirklich eben zurückgewonnen werden. Das heißt, wir bündeln das Material dann und geben es dann eben an adäquate Firmen. Es gibt da europaweit nicht wahnsinnig viele, die eben diesen insgesamt gesehen thermischen, technischen, metallurgischen Aufschluss auch machen können.
Was sind denn jetzt die wirklich spannenden Inhaltsstoffe? Was muss ich mir vorstellen in so einem einigermaßen modernen Smartphone? Was finde ich denn da drin? Was ist denn da wirklich wertvoll drin, wo vielleicht am Ende auch jemand wiederum mit diesem Rohstoff dann Geld verdienen kann?
Also grundsätzlich, wenn es denn technisch möglich ist, sind die Kunststoffe natürlich ein Stück weit interessant. Wir haben ja hochwertige Thermoplaste, ABS, das sind so Gehäusewerkstoffe, wie wir es eben in der normalen IT-Umgebung immer wieder kennen. Das sind hochschlagfeste Kunststoffe. Die können dabei anfallen. Kunststoffe sind wertvoll, wenn sie denn sortenrein zu gewinnen sind. Die Platinen selbst haben Kupfer, das kennen wir auch. Ohne Kupfer funktioniert kaum eine Elektronik. Wir haben dann in gewissen Komponenten, wobei das wird immer weniger, weil die Bauteile immer kleiner werden, haben wir auch durchaus eben in feinster Verdrahtung auch Gold und Palladium, Silber durchaus. Das sind so die Parameter oder das sind die Elemente, die tatsächlich eben zurückgewonnen werden können.
Genau, Sie haben Kupfer genannt, Sie haben unter anderem Gold genannt. Aber eben, wenn es um technische Geräte geht, wenn es um Elektronik geht, auch um alte Handys, alte Smartphones, dann wird ja auch immer gerne von den sogenannten seltenen Erden gesprochen. Sind die denn irgendwie von Interesse da? Holen Sie die da auch raus, beziehungsweise dann die weiteren Firmen in dieser Wertschöpfungskette?
Also derzeit gibt es Forschungsanstrengungen, diese Dinge wirklich eben auch zu heben. Das Problem ist, wie gesagt, dass eben wir mittlerweile, wenn Sie sich eben ein Smartphone angucken, Sie haben zum Teil Geräte mit 256 Gigabyte Speicher und trotzdem werden die Geräte flacher. Das heißt, die Miniaturisierung der Elektronik findet immer weiter statt und somit ist eben auch der Anteil von Materialien, die verbaut werden, zwangsläufig auch geringer und somit ist eben der Anteil eben von diesen seltenen Erden. Und da haben die Hersteller natürlich ein maximales Interesse dran, aus Ressourceneffizienzgründen wirklich eben so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich wirklich eben zu verwenden. Und das ist eben ein Stück weit auch der Zielkonflikt. Wir brauchen für die Rohstoffversorgung der Industrie hochreine Materialien. Und je feiner etwas verteilt ist in einem Stoffstrom, das vergleichbar mit dem einen kleinen Salzkristall, das eben in ein Schwimmbecken reingeschmissen wird. Da ist es so, dass es da ist, dass man weiß, dass es da ist, aber dass es eine wahnsinnige Energie brauchen würde, um eben genau das Salzkristall wirklich zu binden. Und ähnlich ist das eben genau bei uns im Elektronikbereich.
Bernhard Jehle ist Geschäftsführer bei ZME Elektronik Recycling in Heuchelheim bei Gießen. Jetzt haben wir ja gehört, über 200 Millionen Smartphones liegen bei den Deutschen in den Schubladen, in den Regalen. Sie würden sich aber sicherlich wünschen, dass diese Zahl deutlich geringer ist, also dass noch mehr Handys bei Ihnen ankommen. Woran glauben Sie denn, scheitert es, woran liegt es, dass die Leute so viele Telefone horten? Ich habe unter anderem mit dem Bitkom gesprochen, da heißt es, es liegt auch so ein bisschen an so einer nostalgischen Ader sozusagen der Leute, dass sie eben sich oft von diesen alten Geräten gar nicht trennen wollen, nicht trennen können.
Also ich denke, das ist mehrschichtig. Also der eine Teil ist wirklich, dass die Leute viel Geld bezahlt haben für diese Geräte und eben es nicht einsehen, was sie für teuer Geld gekauft haben, einfach wegzuwerfen. Also ich habe selbst auch eine HI8-Videokamera noch bei mir liegen. Ich werde sie nie mehr nutzen wahrscheinlich und trotzdem kann ich mich nicht von der trennen, weil sie eben, keine Ahnung, Nostalgie ist. So, das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass die Leute oder die Menschen, die Mitbürger wirklich eben die Idee haben, dass sie unter Umständen vielleicht das Gerät nochmal nutzen können, wollen, mehr oder weniger als Redundanz für die bestehenden Geräte. Das ist so ein weiterer Punkt. Und was mir eben auch entgegenkommt, ist so das Thema, was ist denn mit den Daten auf den Handys? Also wie gehe ich damit um? Also eine relativ große Unsicherheit ist denn eben, wenn ich so ein Gerät abgebe, wie ist es da mit der Datensicherheit? Gebe ich da nicht irgendwelche Dinge weiter und irgendwann mal kommen im Internet, kommen mir meine privaten Fotos entgegen. Ich denke, das ist so, das sind die Hauptpunkte. Und was eben ganz, ganz wichtig ist, viele wissen auch gar nicht, dass es seit nunmehr 15 Jahren es möglich ist, kostenfrei diese Handys wirklich eben im Rahmen des Elektrogesetzes bei den kommunalen Sammelstellen zum einen, aber eben auch bei Vertreibern, also bei den Läden, bei den Geschäften wirklich eben auch abzugeben und da wirklich eben kein Geld bezahlen zu müssen. Handicap hierbei ist wirklich eben auch, dass eben der Bürger, was ich grundsätzlich auch richtig finde, die Verantwortung hat für seine Daten, gleich wie der Bürger seine Verantwortung hat für das, was er in seine blaue Tonne, also in die Papiertonne reinsteckt. Da sollte man auch keine Kontoauszüge reinlegen, sondern die adäquat auch vernichten. Bei den elektronischen Geräten ist es gleich. Der Bürger hat die Verantwortung für seine Daten und das gibt so eine gewisse Unschärfe.
Also im Prinzip zwei Hindernisse. Das eine ist, er weiß möglicherweise gar nicht, wie wird er das Gerät ordnungsgemäß los. Einfach in die Restmülltonne ist eben der falsche Weg. Aber ich kann es bei den kommunalen Sammelstellen abgeben oder eben auch im Handel. Das haben Sie gesagt. Da ist wahrscheinlich noch mehr Aufklärung nötig. Oder was glauben Sie, wie könnte da sozusagen die Rückläuferquote noch erhöht werden?
Ich denke, das Thema Aufklärung ist da wirklich eben ganz wichtig. Wir haben insgesamt gesehen, im Bereich der Elektrogeräte zu wenig Geräte, die zurückkommen in die definierten Wege. Also das Gesetz, wir haben für die Elektrogeräte seit Anfang 2000 eine europäische Verordnung, darauf basierend wurde in Deutschland 2006 praktisch, also 2005 trat das in Kraft, das Elektro-G, das Elektronikgesetz, installiert. Und da wurden viele Dinge, Verabredungen getroffen. Also wer darf Geräte entgegennehmen, jetzt als Behandler? Wer muss Geräte entgegennehmen? Zum Beispiel die Kommunen sind in der gesetzlichen Pflicht, wirklich jedwede Art von Gerät, die eben in den Bestimmungsbereich des Elektrogesetzes fallen, entgegenzunehmen und die den Herstellern wirklich eben zur Verfügung zu stellen. Also das Gesetz ist relativ alt. Es kennen einige Personen, viele Menschen kennen das, aber viele kennen es eben nicht, weil eben die Geräte dann doch nicht täglich oder wöchentlich wirklich anfallen. Da gibt es eine relativ große Unsicherheit. Und wir haben jetzt aktuell die Situation, dass gesetzlich gefordert ist, dass 65% der in Verkehr gebrachten Geräte wieder zurückgehen müssen ins Recycling. Und also anteilig natürlich. Und wir haben in Deutschland im Moment eine Rücklaufquote von 45%. Das heißt, uns fehlen nicht nur die Handys, sondern uns fehlen jedwede Art von Geräten. Und da ist tatsächlich eben so das Thema, wie informiert ist der Bürger? Weiß er wirklich eben, dass er Geräte nicht in die Mülltonne werfen darf? Dafür gibt es das Symbol jetzt zum Beispiel eben auf jedem Gerät, die durchgestrichene Mülltonne. Wenn man darauf achtet, sieht man das auch. Das ist eben aufgeprägt worden, eben auf die Geräte, weil es eben ein gesetzliches Verbot gibt und eben das Gebot gibt, wirklich eben die Geräte dort abzugeben, wo eben Abgaben möglich sind und gesetzlich verordnet sind. In der Hauptsache eben die kommunalen Übergabestellen. Hier im Landkreis Gießen sind es die Wertstoffhöfe. In anderen Landkreisen ist das ein Stück weit anders organisiert. Und eben auch die Vertreiber, also die Geschäfte, die eine Verkaufsfläche von größer 400 Quadratmeter haben, müssen Geräte zurücknehmen, wenn sie die direkt kaufen, also 1:1 Rücknahme. Und wenn die Geräte kleiner 25 Zentimeter sind, müssen die auch die Geräte zurücknehmen, egal ob sie eins kaufen oder nicht kaufen, egal von welchem Hersteller die auch sind. Und das ist so sehr, sehr speziell und ich bin mir sehr sicher, dass eine Vielzahl der MitbürgerInnen dies nicht wissen und da müssen wir noch einiges tun.
Und das Thema Aufklärung gilt dann wahrscheinlich genauso auch für das Thema Datenschutz, Datensicherheit. Was mache ich mit meinen Daten? Wie gehe ich damit um? Weil offenbar scheint das auch ein Grund zu sein, warum viele ihr Handy nicht entsorgen, weil sie sagen, ich weiß nicht, was mit den Sachen darauf passiert. Aber man kann ja selbst aktiv werden.
Ja, also ich sehe das in meinem privaten Umfeld, weil eben genau von meinen Freunden oder Bekannten wirklich diese Fragen gestellt werden. Wie ist es? Das betrifft ja auch die Festplatten. Es betrifft eben nicht nur die Handys, sondern Festplatten, SSD-Platten, also die modernen Speichertechnologien, SD-Karten. Auch in Geräten können durchaus eben Speichervorrichtungen da sein. Da muss man darauf achten und deswegen ist es umso wichtiger, dass eben der Bürger oder die MitbürgerInnen wirklich eben genau wissen, was sie mit diesen Geräten machen müssen, nämlich eben genau dort abgeben, wo eben genau Abgabemöglichkeiten vorhanden sind, aber dass sie eben auch die Verantwortung haben für eventuelle Daten, die noch mit vorhanden sind, weil es ist auch gesetzlich verankert, die Aufgabe jedes Einzelnen, sich selbst darum zu kümmern.
Also fassen wir zusammen, ein altes Smartphone, das ist noch etwas wert, aber um die wertvollen Bestandteile da rauszuholen, da ist einiger Aufwand nötig, um zum Beispiel Gold und andere Edelmetalle zu gewinnen. Dennoch fordern alle Beteiligten und nicht zuletzt auch Bernhard Jehle von ZME Electronic Recycling, dass die Menschen doch noch mehr von ihren alten Handys tatsächlich abgeben und zu den Wertstoffhöfen beispielsweise bringen oder zu den Händlern, sodass alte Smartphones und alte Handys in die Verwertung gegeben werden. Vielen Dank, Herr Jehle. Wir haben schon gehört, wie man so ein Handy am besten entsorgt. Aber man könnte natürlich sich auch fragen, warum denn wegwerfen, wenn man vielleicht noch etwas anderes damit anfangen kann? Was kann man also mit einem alten Handy, einem alten Smartphone anfangen? Darüber möchte ich sprechen mit Peter König von der Zeitschrift Make, einer Zeitschrift der Maker-Szene. Herr König, vielleicht in 2, 3 Sätzen können Sie noch mal ganz kurz erklären, was ist die Maker-Szene beziehungsweise was ist Make?
Make ist die Zeitschrift, wir haben lange gesagt, für den kreativen Umgang mit Technik. Also wir schreiben Anleitungen, wie man selber was basteln kann, also auch mit sehr viel Technik was basteln kann, also sich selber einen Roboter bauen kann, wie man sich selber Geräte für sein Smart Home bauen kann. Wir beschäftigen uns viel mit 3D-Druckern, mit CNC-Fräsen und geben so Anleitungen, wie man eben selber aktiv werden kann und dabei auch sehr tief in diese ganzen digitalen Techniken einsteigen kann.
Na, dann klingt das doch so, als könnte man auch mit so einem Handy relativ viel anfangen. Jetzt müssen wir ja so ein bisschen schauen. Ich habe auch noch mal bei mir im Keller nachgeguckt und ich habe hier noch 3 Geräte gefunden. Das ist zum einen mein uraltes, wirklich mein erstes Handy, noch ein richtiges normales Siemens-Telefon, mit dem man nicht viel mehr machen kann als telefonieren. Und dann habe ich noch ein vielleicht 5, 6 Jahre altes Smartphone hier liegen. Ansonsten habe ich tatsächlich vor ein paar Monaten mal eine ganze Reihe an Handys weggegeben. Aber man muss ja schon unterscheiden. Das eine ist ein Smartphone und das andere ist ein klassisches Handy. Das sind ja schon unterschiedliche Geräte. Ich kann mir vorstellen, mit so einem auch vielleicht schon 5, 6, 7, 8 Jahre alten Smartphone, da wird man doch noch einiges anfangen können.
Das auf jeden Fall. Also mit einem klassischen Handy, mit dem man nur telefonieren kann, da kann man dann noch gucken, kann man damit tatsächlich noch telefonieren, weil dann ist es möglicherweise für jemanden noch nützlich. Also es gibt ja auch Organisationen, die zum Beispiel solche Handys sammeln, um sie an Obdachlose zu vergeben, weil zumindest die Notruffunktion funktioniert da ja noch. Weil ansonsten kann man mit so einem alten Telefon nämlich nicht so richtig viel anfangen, weil das konnte im Prinzip ja nur telefonieren und SMS verschicken. Mit einem Smartphone ist es ja wieder was anderes. Ein Smartphone ist ja eigentlich ein toll ausgestatteter kleiner Computer. Ne? Da ist eine Kamera drin, dann hat man einen Zugang über WLAN, dann ist in der Regel ein GPS drin, da sind Beschleunigungssensoren drin und man hat ein Touch-Display und so weiter. Und das sind Sachen, die sind ja für viele Dinge nützlich, jenseits der klassischen Kommunikation. Ne? Dazu gibt es dann spezielle Apps, mit denen man das machen kann. Man will so ein Smartphone, was so alt ist, aber wahrscheinlich nicht mehr im normalen täglichen Leben als Smartphone benutzen, weil meistens funktionieren ja die Sicherheitsupdates. Gibt es ja keine neuen Sicherheitsupdates mehr. Und dann wird das ja auch kritisch. Und manchmal ist ja auch das eine oder andere an dem Smartphone kaputt, während andere Dinge noch funktionieren. Eigentlich ist ja so die Vorstellung so als Maker, ne? Wir machen ja auch gerne Sachen auf und gucken rein und schlachten Dinge aus und schauen, was kann man da noch anders verwenden und irgendwo in ein eigenes Projekt einbauen. Das funktioniert beim Smartphone halt leider nicht, weil die Sachen sind eben oft so fest verklebt oder so hoch integriert, dass man da nicht an die einzelnen Komponenten rankommt. Also die Option ist eigentlich, was kann ich mit diesem integrierten System, was mir diese ganze Ausstattung bietet, eben jetzt noch an neuen Dingen anfangen. Also zum Beispiel, es gibt ja Handys, die man deshalb nicht mehr benutzen will, weil der Akku schlapp gemacht hat und es lohnt sich nicht, den auszutauschen. Also Akkutausch ist ja was man normalerweise machen kann. Aber wenn ich jetzt so ein Smartphone habe, was irgendwie 5 oder 6 Jahre alt ist und dann zum Beispiel auch keine Sicherheitsupdates mehr bekommt, dann lohnt sich auch ein Akkutausch nicht. Aber ich kann jetzt zum Beispiel das als WLAN-Radio benutzen. Ja, wenn ich das Gerät schon da habe, dann installiere ich das fest in der Küche in der Nähe einer Steckdose, dass ich das Netzteil immer reinstecken kann. Steck in die Kopfhörerbuchse einen kleinen Lautsprecher rein und dann nehme ich mir irgendwie als Bookmark in meinen Browser irgendwie, was weiß ich, vom Hessischen Rundfunk die Startseite, wo es einen Livestream gibt und dann kann ich da immer regelmäßig Radio hören. Das wäre zum Beispiel so eine Sache. Da muss ich nicht ein extra Gerät kaufen und habe dann so ein Küchenradio eben, was über WLAN sich den Livestream holt. Das ist natürlich eine Sache, die kann ich mit meinem normalen Handy auch machen, aber ich will ja nicht mein normales Handy ständig durch die Gegend tragen und an dem Ort dann wieder die App aufrufen und so weiter. Also das kann das erleichtern, ne? Oder ich kann zum Beispiel, was jetzt auch ganz viele Leute natürlich haben wollen, eine Webcam draus machen. Ne, da ist ja eine Kamera eingebaut, WLAN-fähig ist es auch. Es gibt Apps, mit denen kann ich zum Beispiel unter Android gibt es die App, die Droidcam heißt, kostenlos in der Basisversion, eine Pro-Version kostet 5 Euro. Aber damit kann ich ganz einfach übers WLAN die in meinen Computer einbinden und kann in der Videokonferenz die zum Beispiel als zweite Kamera benutzen, um damit irgendwas zu zeigen, was ich auf dem Schreibtisch habe. Das ist zum Beispiel auch so ein schöner Einsatzzweck dafür. Und so eine Kamera kann ich dann auch, wenn ich das Handy nicht mehr als normales Handy brauche, auch fest installieren, um zum Beispiel irgendwie den Nistkasten im Garten damit immer im Auge zu behalten oder dann auch filmen zu können und solche Dinge. Solche Dinge kann man eben sehr gut mit alten Handys machen.
Und dann könnte ich mir vorstellen, und dann sind wir sozusagen wieder so bei dem, vielleicht sogar noch mehr bei dem Make-Gedanken und dem Bastel-Gedanken, wenn ich Spaß dran habe, wenn ich da ein gewisses Geschick habe, könnte ich mir natürlich dann auch noch für das selbstgebastelte WLAN-Radio in der Küche dann vielleicht sogar noch irgendwie ein kleines Gehäuse aus Holz oder sowas basteln, wo ich dieses Handy dann irgendwie drin installiere, dass das auch vielleicht noch ganz nett aussieht, oder?
Genau, und Holz ist insofern ein gutes Stichwort, weil ich muss ja nicht unbedingt den zur Verstärkung einen Lautsprecher benutzen, den ich in die Kopfhörerbuchse einstecke und dann der nochmal extra Strom braucht, sondern es gibt ja auch sogenannte passive Lautsprecher. Also das ist ja auch so ein Basteltrick. Die primitivste Variante davon ist, wenn ich in einem Pappbecher einen Schlitz schneide und da einfach das Handy reinstelle, wird das, was aus dem Handy-Lautsprecher rauskommt, ja schon mal lauter. Das ist das Prinzip vom Grammophon. Ja? Und sowas gibt's auch in einer etwas solideren Form, kann man sich das auch aus Holz bauen. Haben wir zum Beispiel bei uns in unserem Sonderheft zum Thema Holzbearbeitung, was wir im letzten Herbst rausgebracht haben, eine Anleitung gehabt. Das ist ein rein passiver Lautsprecher, wo ich einfach oben mein Handy reinstecke und dann ist dann ein rundes Loch und da kommt dann deutlich verstärkt der Klang raus und damit kann ich dann Musik hören. Und dann kann ich auch, wenn ich ein bisschen geschickt bin, ja sogar in diese kleine Wanne, wo ich das Handy reinstelle, auch noch den Anschluss von dem Netzteil integrieren, dass ich das da reinstecke und dass das dann immer mit Strom versorgt ist. Und dann habe ich auch ein sehr schönes Gerät, was dann da steht. Und das sieht hübsch aus, ist sehr praktisch und klingt gut.
Wir hatten jetzt sozusagen das selbstgebastelte Internetradio. Wir hatten die selbstgebastelte Webcam oder die Überwachungskamera für den Vogelmistkasten. Sie hatten am Anfang kurz mal das Stichwort Smart Home erwähnt. Auch dafür kann ich so ein Handy wahrscheinlich ganz gut verwenden. Im Zweifelsfall klebe ich es mir mit doppelseitigem Klebeband neben die Tür und habe dann vielleicht da die Steuerung für die Heizung oder so.
Genau, Smart Home ist natürlich auch ein großes Thema, wenn ich ein Smart Home habe. Meistens gibt es ja zu den Geräten oder Plattformen gibt es ja auch eigene Apps. Und dann kann ich so ein altes Handy einfach auch ganz dem Thema Smart Home Fernbedienung widmen. Und ich habe dabei nebenbei noch ein paar andere Vorteile, nämlich zum Beispiel, falls ich dazu neige, mich, wenn ich so ein Smartphone in der Hand habe, dann auch immer sehr schnell ablenken zu lassen und wieder doch auf Social Media unterwegs zu sein und so weiter, kann ich einfach das alles auf diesem Handy nicht installieren. Und dann kann so ein Ding auch im Schlafzimmer liegen und ich benutze es nur, wenn ich es brauche. Und ich werde nicht die ganze Zeit gestört, weil irgendwelche Benachrichtigungen bimmeln. Das ist für viele Leute ja auch ein Thema. Und außerdem ist es natürlich auch immer ganz gut, sowas dann zusätzlich zur Verfügung zu haben, also eine weitere Fernbedienung zu haben oder sie auch irgendwo fest installieren zu können für ein Smart Home. Also wenn ich dann vielleicht mein Handy nicht extra suchen muss, wenn ich jetzt den Rollladen wieder hochmachen will.
Bevorzugt der Maker da eher das Android-Telefon, weil das vielleicht offener ist, weil da mehr Leute auch vielleicht selbstgeschriebene Apps zu beitragen? Oder kann ich da mit dem iPhone genauso viel anfangen?
Also in der Regel sind die Android-Phones da viel, viel offener. Also bei Apple, bei den iPhones ist es meines Wissens nach immer noch so, dass ich, wenn ich zum Beispiel selber eine App geschrieben habe, mich als Entwickler registrieren muss, um die überhaupt auf mein eigenes Telefon zu bringen, um die ausprobieren zu können, selbst wenn ich sie nur selber nutzen will, wenn ich sie gar nicht weiter verbreiten will. Insofern ist Android da in der Regel eigentlich eine bessere Wahl, weil ich eben auch die Möglichkeit habe, es gibt ja ganze alternative Betriebssysteme dann für so eine Android-Phone. Das kann man natürlich auch machen. Also man kann da ein spezielles System dann auch drauf installieren. Und vor allem der ganze Bereich des Apps selber programmieren, das ist natürlich auch nochmal eine Sache, die man machen kann. Also es gibt zum Beispiel Werkzeuge, dass man, der MIT App Inventor, der wird stark von Google unterstützt, das ist eine Programmierumgebung, in der man mit grafischen Blöcken, die man zusammenklickt, tatsächlich sich selber Apps erstellen kann für sein Telefon und die dann eben maßschneidern kann und um damit zum Beispiel eigene Projekte, Bastelprojekte oder Roboter oder was auch immer zu steuern oder auch einfach, um damit mal ein bisschen rumzuspielen mit der Entwicklung, weil das will man dann will man bestimmt nicht das Handy drauf mit benutzen, was man auch so im Alltag benutzt, dann ist so ein Zweitgerät, mit dem man, wo man jetzt keine Angst haben muss, dass man was kaputt macht, ist vielleicht auch eine sehr gute Idee. Also das ist nämlich auch eine Möglichkeit, die zur Verfügung steht, dass man nämlich selber anfangen kann, seine eigenen Apps zu programmieren. Dafür sind die Systeme ja auch offen.
Genau, das heißt, bei solchen Systemen, wo ich möglicherweise tatsächlich durch Zusammenklicken mir schon ein mehr oder weniger komplexes Programm erstellen kann, da muss ich im Prinzip keine Ahnung wirklich vom Programmieren haben. Da muss ich im Idealfall noch nicht mal eine Zeile Code schreiben, aber ich kann schon mal kleine Probleme damit lösen oder eben mir eine eigene Anwendung erstellen.
Ja, also solche grafischen Programmierumgebungen, die gibt es schon ein bisschen länger. Die sind vor allem auch in der Schule sehr beliebt, wie man also auch Kinder dazu bringen kann, schon Sachen zu programmieren. Also es ist wirklich kinderleicht mit diesen Blöcken einfach sich so ein Programm zusammen zu klicken, weil man eben auch nicht Gefahr läuft, dass man irgendeinen Befehl oder irgendetwas falsch schreibt und dann funktioniert es nicht und man findet diesen Tippfehler nicht. Das macht diese Umgebung für einen ja alles automatisch. Und das ist ein sehr niederschwelliger Einstieg und auf die Art und Weise kann man schon relativ schnell zu kleinen nützlichen Apps kommen, die man dann eben selber zusammenklickt.
Jetzt muss ich aber doch nochmal auf die selbstgebastelte Webcam und auf das selbstgebastelte Internetradio zurückkommen, wenn ich dafür ein sehr altes Handy verwende, für das es eben dann zum Beispiel keine Sicherheitsupdates mehr gibt, dann verwende ich es aber ja trotzdem noch weiterhin im Internet. Ist das dann eine Gefahr oder kann ich da auch schauen, dass ich das irgendwie abgeschirmt kriege?
Also es ist erstmal dann weniger eine Gefahr, wenn ich jetzt im Fall des Internetradios tatsächlich nur eine Webseite oder einen Livestream aufrufe, weil ich übertrage da ja keinerlei persönliche Daten zurück. Also es geht ja vor allem darum, dass die persönlichen Daten geschützt sind oder dass zum Beispiel sich niemand auf dem Handy sich einhacken kann, mit dem ich mein Online-Banking abwickle oder sonst auch was. Ne? Also da ist schon einer der Schutzfunktionen tatsächlich, dass ja maximal muss ich dieses Handy dann irgendwann auf Werkseinstellung zurücksetzen und das wieder neu einrichten. Aber mir werden da ja keine persönlichen Daten abgegriffen, wenn ich so einen Livestream einfach aus dem Radio runterlade und abspiele.
Das heißt, dieses Handy sollte man dann im Idealfall tatsächlich für die eine Anwendung nur verwenden und dann möglichst auch nicht irgendwie seine E-Mails da noch drauf installieren, beziehungsweise sein E-Mail-Account mit verbinden, beziehungsweise, Sie haben es schon erwähnt, den Online-Banking-Account und andere möglicherweise sensible Anwendungen.
Genau, das sollte man dann auf keinen Fall tun. Also gerade wenn die Handys ja 4, 5, 6 Jahre alt sind, dann würde ich das wirklich empfehlen, diese Sachen dann nur einem Projekt zu widmen, bei dem man eben nicht darauf angewiesen ist, sowas wie Passwörter oder sensible Daten oder E-Mail und so weiter zu übertragen. Das auf jeden Fall.
Peter König von der, ich nenne es mal, Hardware-Bastel-Zeitschrift Make. Wir haben darüber gesprochen, was kann ich mit alten Handys anfangen, und ich ziehe daraus, mit Smartphones, auch mit älteren Smartphones, kann ich sehr wohl noch sehr viel anfangen, aber mit den wirklich alten, klassischen Handys, mit denen ich normalerweise auch nur telefonieren und SMS schicken konnte, die sind im Prinzip, mit denen kann ich kaum noch etwas anfangen, wenn es nicht wirklich ums normale Telefonieren geht, wenn sie es denn überhaupt noch können, weil sie technisch noch dazu in der Lage sind, also weil sie noch nicht kaputt sind. Peter König, vielen Dank. Ob wegen der Rohstoffe oder als Grundlage für technische Basteleien, das Handy und vor allem das Smartphone ist viel zu schade, um in der Schublade zu vergammeln. Das nehme ich aus dieser Ausgabe von HR Infonetzwelt mit. Und vielleicht wollen ja auch Sie mal schauen, welche Technikschätze sich noch bei Ihnen heben lassen. Das war HR Infonetzwelt. Gibt es auch als Podcast, unter anderem in der ARD Audiothek oder auf hrinforadio.de. Mein Name ist Roman Warschauer.